Ich glaube, was mich am meisten jetzt reizen würde, wäre außerhalb der Stadt im Grünen einen entspannten, coolen, lässigen Campingplatz. Ohne weißes Plastik, ohne Dauercamper, viele Lichterketten, Lagerfeuer, das so unkompliziert. Also ich meine, gefühlt hat fast jeder irgendwie einen Bulli oder einen kleinen Camper-Van oder irgendwie sowas. Jedem zieht es irgendwie raus. Und das Angebot kommt da nur langsam hinterher, sagen wir es mal so.
Moin, moin, Hamburg!
Ein lässiger Campingplatz. Klingt nach einer super Idee. Aber keine Sorge, fürs Erste bleibt Patrick Rüther der Gastronomie treu. Auch wenn die letzten Monate alles andere als easy waren. Dazu hört ihr später mehr. Erst einmal möchte ich euch mit einem ehrlichen Moin begrüßen. Schön, dass ihr hier vorbeischaut oder besser hört. Das ist der Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stellerhaus, nur ein Steinwurf von der Elbe und ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt LeidenschaftstäterInnen und Charakterköpfe, Kreative, MacherInnen und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen kommen in diesem Podcast zu Wort. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg. Und ich habe die große Freude, die spannendsten BewohnerInnen dieser Stadt für euch vors Mikrofon zu laden. Einer von ihnen ist Patrick Rüther. Ich habe ihn im Brewpub im Überquell getroffen. Im Hintergrund könnt ihr hören, wie Malzsäcke geschichtet werden und das Küchen- und Serviceteam sich langsam für den Tag rüstet. Patrick gehört zu den umtriebigsten Gastronomen in der Hansestadt und darüber hinaus. Aufgewachsen in Bergedorf und geboren in Lübeck, ist er eigentlich studierter Jurist. Aber statt sich in Paragraphen auszuleben, beschloss er im Jahrhundertsommer 2003, einen Hamburger City Beach Club zu eröffnen. Das war der Beginn seiner Gastrokarriere. Mit TV-Koch Tim Melzer gründete er 2009 die Bullerei in den Schanzenhöfen. Es folgten das Restaurant Hausmanns am Frankfurter Flughafen und eine weitere Filiale in Düsseldorf. Patrick ist zudem Mitinhaber der Agentur Tellerrand Consulting, die ihn bei der Bewältigung des gastronomischen Behördenwahnsinns unterstützt und auch andere Läden berät. Er gehört außerdem zum Gründungsteam des Braugasthauses Altes Mädchen und leitet seit seinem Ausstieg dort gemeinsam mit Axel Ohm die Überquell-Brauwerkstätten in den denkmalgeschützten River-Kasematten am Hamburger Fischmarkt. Viele wegweisende Projekte pflastern seinen Weg und auch einige Preise. Unter anderem ernannte ihn der Rolling Pin zum Gastronomen des Jahres 2020 gemeinsam mit Coral Elci und Joe Riffelmacher sowie 2019 und 2014 gemeinsam mit Tim Melzer. Aber Patrick kennt auch die dunklen Seiten der Selbstständigkeit. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn Dinge nicht funktionieren. Das Hausmanns in Düsseldorf mussten er und Tim Melzer 2019 nach knapp 4 Jahren schließen. Aber er ist ein Kämpfer. Er lässt sich nicht unterkriegen. Im Frühjahr diesen Jahres eröffneten sie gemeinsam mit dem Pezzo di Pane ein neues Restaurant am Frankfurter Flughafen. Wo holt der Mann sich diesen Optimismus her? Auch das habe ich ihn gefragt. Viel Spaß beim Zuhören. Guck mir deinen Gute-Laune-Pegel an oder deinen Optimismus-Pegel. Nimm das Optimismus-Pegel.
Ja.
1, mies, 10, sehr, sehr sonnig wie der Tag heute draußen. Wo sind wir da für dieses Jahr?
Du meinst
Jahr?
So für die ganze Welt oder
für
mich
persönlich,
oder mein Business?
Für Hamburg
oder?
Und dein Business.
Ja,
und dich persönlich.
Ich bezeichne mich ja immer mehr als, immer eher so als Realist, denn als Optimist. Deshalb, also das vorausgeschickt, würde ich den trotzdem, aber auch sicherlich beeinflusst durch das schöne Wetter zurzeit, bei einer 7,83 sehen.
7,83?
Ja. Ja, irgendwas zwischen 7 und 8. Es fällt mir immer schwer, mich dann auf eine genaue Zahl festzulegen. Deshalb habe ich 7,83 gesagt. Geht aber ja, irgendwas zwischen 7 und 8.
Das ist ja an sich gar nicht so schlecht.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, ich will es ja gar nicht wieder relativieren, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es eben aus einer echt mühsamen, deprimierenden und frustrierenden Zeit kommt und dementsprechend das jetzt auch ein ganz großes Aufatmen ist. dass die Zahlen, an denen alles ausgerichtet wird, so stark runtergehen, dass damit auch die Lockerungen einhergehen, dass die Läden wieder anlaufen, man die Teams wieder sieht, die alle auch alle wieder ins Tun kommen und es eben, wie im Podcast ja auch zu hören, wieder rattert und klimpert und knattert und man wieder Dinge umsetzen kann und wieder Menschen trifft, dass auf den Straßen was los ist, dass Kinder durch die Gegend laufen. Also das ist schon alles, also das ist so Frühling mal fünf. Ist, glaube ich, immer toll im Frühling, gerade in Hamburg nach dem Winter und Frühjahr, was ja auch oft wie Winter daherkommt. Und das kommt ja jetzt ganz parallel dann eben auch noch mit dem Rückgang dieser ganzen Geschichte. Insofern ist das schon ein deutlicher Positivitätsschub.
Wie viele graue Haare haben dir die letzten Monate beschert?
Das ist eine schöne Frage. Du fragst einen, der leider schon seit vielen Jahren gar keine Haare mehr so richtig auf dem Kopf hat.
Aber am Kopf definitiv.
Die paar und die Stoppeln und tatsächlich auch im Bart, da sind doch eine Menge graue Haare dazugekommen. So, ja, kann man nicht anders sagen.
Surreal, oder? Also man hätte sich so nie ausdenken können. Für mich ist das immer noch eine surreale Situation. Wie geht's dir damit?
Absolut. Also in jeder Hinsicht sehr erstaunlich, surreal. Hätte man sich wirklich auch nicht besser oder nicht schlechter ausdenken können. Auch im Rückblick ist das ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber durchaus so, dass einerseits fühlt sich an wie so ein verlorenes Jahr, was einfach so verpufft ist. Andererseits hat sich, während man so drin steckte, und in den Ausläufern stecken wir ja immer noch drin, gezogen wie so ein Kaugummi, wie eine endlose Aneinanderreihung von Frustrationen aber das gab es bisher ja auch noch nicht. Also insofern, wie sollte man damit umgehen?
Da hinten wird fleißig gearbeitet, hast du erzählt. Denn wir sind hier im Überquell in einer Brauerei. Wir haben einen ruhigen Ort gesucht, wir haben einen fast ruhigen Ort gefunden und da hinten werden Malzsäcke aufgestellt
und gefüllt. Genau, um den nächsten Sud anzusetzen. Uns wurde versprochen, dass das relativ leise vonstatten geht. Und grundsätzlich ist ja schön, dass wieder gearbeitet wird und Geräusche erzeugt werden. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr.
Ja, tatsächlich, ich muss dir zustimmen, das letzte Jahr, es ist so seltsam gewesen, weil es so dynamisch war und trotzdem so stagnierend. Und nun bist du ja natürlich in einer Branche, die hatte es wirklich schwer. Also die war ja wirklich gekniffen von Anfang an in der Gastronomie. Ja. Die meisten werden dich kennen als Co-Chef, Co-Gründer der Bullerei. Ja. Dann bist du hier noch im Überquell aktiv, aber du hast ja noch viel mehr am Laufen. Ne? Das wissen vielleicht einige Hamburger und Hamburgerinnen gar nicht.
Ja, also wir haben noch ein Restaurant am Frankfurter Flughafen, was auch aus einer Schnapsidee geboren ist und ein wirklich großer, toller, spannender Laden ist, das Hausmanns. Wir machen jetzt auf in den nächsten Wochen das Pezzo di Pana, ein italienisches Konzept, direkt nebenan auch am Frankfurter Flughafen. Und bündeln so diese ganzen Planungsaktivitäten, Konzeption, Strategie, aber auch Buchhaltung, Controlling, Personalwesen, in der Tellerrand Consulting. Da arbeiten dann eben auch ganz viele motivierte Leute, mit denen wir, ohne die wir das alles gar nicht so stemmen könnten und uns überlegen könnten. So, und dann versuche ich nebenbei noch so ein bisschen in ehrenamtlich aktiv zu sein, in Gastronomieverbänden oder in losen Zusammenschlüssen, die sich gerade jetzt angesichts der Krise sehr bemühen, also Bewusstsein für die Gastronomie, die Bedeutung der Gastronomie zu schaffen, dass es eben auch mehr ist, als nur die Bevölkerung satt zu machen. Und insofern war das auch so gesehen wirklich kein langweiliges Jahr. Der Stress fand nur auf anderer Ebene statt und leider nicht in gefüllten Läden mit netten Gästen.
Man sieht ja jetzt, mit welcher Wucht die Leute denn ja doch draußen sind. Sobald wieder aufgemacht wird, wollen die Leute auch raus. Ich glaube, also ich könnte mir denken, dass die Wertschätzung da jetzt doch ein gewisses Update erfahren hat, oder? Seitens eurer Gäste.
Doch, das glaube ich auch. Also seitens unserer Gäste auf jeden Fall. Wobei ich auch da nie dran gezweifelt habe, dass Gastronomie wichtig und als wichtig gesehen wird von unseren Gästen. Mir fehlt es so ein bisschen in der höheren Politik, dieses Gespür oder die Wertschätzung dafür. Und es war nicht nachweisbar, dass in der Gastronomie nur merklich, also in der Sitzplatzgastronomie, Restaurants und Ähnlichem, nur merklich mehr Infektionen verursacht werden als anderswo. Und es wurde sich nun mal gegen sie entschieden. Das ist über lange Zeit aus meiner Sicht schwierig, weil es eben dann doch ein dritter Ort für viele Menschen ist. Eine willkommene Zuflucht oder ein oder eine willkommene Alternative zum Zuhause und zum Arbeitsort. Nun muss man sagen, dass ja für viele eigentlich der dritte Ort gar nicht mehr existierte, weil die Arbeit für viele ja auch zu Hause stattfand. So dass, wie gesagt, Gastro weit mehr ist als nur Essen und Trinken. Das ist Inspiration, das ist teilweise Kunst, Unterhaltung, es ist sich mal locker machen, sich mal ausheulen. Also es ist eben in dieser ganzen Vielfalt für den menschlichen Geist und das menschliche Miteinander, glaube ich, haben es viele Teile der Politik nicht gesehen und aber auch als reiner Wirtschaftsfaktor, die Gastronomie mit Zulieferern, mit Herstellern, mit allem, was da dazu gehört, ist eine Riesenbranche. Sie ist nur eben sehr kleinteilig. Deshalb springt man eher, wenn die Lufthansa hustet oder die Autohersteller. Und eine der ersten Ideen gegen Corona war, dass man eine Elektroautoprämie irgendwie ins Leben ruft. Und da fasst man sich dann doch so ein bisschen an den Kopf. Und aber auch da, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, dass auch da das Bewusstsein durch ganz viele Aktionen von ganz vielen Gastronomen und auch Verbänden auch gestiegen ist für die Wichtigkeit und Bedeutung der Gastronomie.
Zumal in Hamburg das auch für den Tourismus, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist. Ne?
Total. Bisher wurde da eher so gedacht, ja, Gastronomie wird es immer geben. Wenn nicht die, die es jetzt machen, dann werden andere kommen, die es machen. Aber zu sehen, dass das auch nicht einfacher wird, engagierte Betreiber zu finden, die ja eben auch weit mehr machen, als nur Essen zu kochen und Trinken zu servieren. Es ist auch Nachbarschaftspflege, es sind, wie gesagt, kulturelle Dinge. Es ist, ich freue mich, dass das Bewusstsein da gestiegen ist und ich glaube, das war nötig, da sehr viel Arbeit auch reinzustecken und um diese Aufmerksamkeit zu schaffen.
Ja. Das hast du gemacht von Anfang an. Du bist ja sehr gut vernetzt in dieser Stadt. Ihr habt sehr schnell eine Petition unterzeichnet, geschrieben, gesandt an das Bundesministerium, ne? Bundeswirtschaftsministerium. Und ihr habt einen offenen Brief an den Hamburger Senat geschrieben, der durchaus Aufmerksamkeit erzeugt hat, zumindest medial, wie ich es auch wahrgenommen habe. Und zum Schluss kam noch die Sammelklage.
Ja, also erstmal, das habe ich natürlich nur als einer von ganz vielen gemacht, die sich da ganz schnell zusammengefunden haben. Das ist auch wirklich eines der tollsten Momente in der Krise gewesen, dieses Zusammenhalten vieler Hamburger Gastronomen, muss ich wirklich sagen, wie da ganz, ganz schnell, ganz unkompliziert der gemeinsame Aufruf für einen offenen Brief an den Senat Früchte getragen hat. Also zumindest, dass sich da sehr viele unterschrieben haben. Der Senat hat sich dazu gar nicht gemeldet, weil er auf offene Briefe nicht eingeht. Dann haben wir den nochmal verschlossen geschickt. Das hat aber auch nichts gebracht. Wir haben eine kleine Demonstration mit leeren Stühlen auf dem Rathausmarkt gemacht. Wir haben eine Petition mit über 100.000 Unterschriften an den Bundeswirtschaftsminister gegeben. Hat so direkt alles nichts gebracht an direkten Auswirkungen.
Außer PR.
Ja, ich bin mir aber sicher, dass es zumindest mit vielen anderen Dingen in vielen anderen Städten Deutschlands und vielen anderen Aktionen eben mit einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, dass eben die Aufmerksamkeit und Wichtigkeit von Gastronomie und allem, was dazugehört, ist ja eben auch nicht nur Restaurants. Das ist ja von Kleinkunstbühnen bis hin zu Hotels, das ist ja wirklich alles. Was im entfernten Sinne mit Hospitality, Gastbewirtschaftung, Gastwirtschaft zu tun hat, dass wir das so ein bisschen dabei helfen konnten. So, und wir haben in Hamburg dann ja auch noch mit vielen Freunden das Kochen für Helden gemacht, wo wir eben sehr schnell als alle möglichen Kantinen und Versorger erstmal runterfahren mussten und zumachen mussten. Sehr unkompliziert, pragmatisch mit Lebensmitteln von unseren Zulieferern, die ja auch übrig dann hatten, alle möglichen, sowohl Pflegeberufe als auch aber Geflüchtetenunterkünfte, Obdachlosenheime versorgt haben. Also das war eine tolle Therapie für uns selber, damit wir nicht frustriert zu Hause sitzen. Und es war auch ein schönes Gefühl, helfen zu können und so ein bisschen unterstützen zu können.
Ich fand das sehr schön, vor allen Dingen deshalb, weil ihr gezeigt habt, wir sind ja gesprächsbereit, wir wollen ja nicht nur nehmen, wir können auch geben.
Das war der erste Ansatz, also um zu zeigen, guck mal, wie schnell eine kleinteilig organisierte Organisation, in diesem Fall von 10, 12 Gastronomen und Gastronomiebetrieben, was auf die Beine stellen kann in so einer Krise. Sagen wir mal, wenn man es vergleicht im großen Maßstab mit dem, bis das Impfen so losging, spricht da sehr viel für kleinteilige, agile Organisationen und nicht für dieses manchmal ein bisschen bräsige, von oben im Großen organisierte. Das wollten wir so ein bisschen zeigen. Wir wollten zeigen, dass wir eben wirklich sofort bereit sind zu helfen, was unsere Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Und das hat für uns auf jeden Fall geklappt und war auf jeden Fall für uns und ich glaube auch denen wir ein bisschen helfen konnten oder nette Momente bereiten konnten, auch wichtig, gerade in diesem ersten Lockdown, wo ja gar nicht klar war, wo führt das alles hin und was ist das alles. Und da war ja noch viel mehr Unsicherheit und Angst bei ganz vielen.
Die Sammelklage, die ich gerade eben schon angesprochen habe, die habt ihr initiiert, um von den Bundesländern Schadensersatz zu erhalten für diesen besagten ersten Lockdown. Wie ist denn der Stand der Dinge bei dieser Sammelklage?
Genau, da sind erste Musterverfahren angestrengt. Also der Hintergrund ist der, es liegt uns total fern, nun die Stadt, in der wir arbeiten, aus der wir kommen und die wir lieben, irgendwie zu verklagen, muss man auch ganz klar sagen. Es hat sich nur aus unserer Sicht sehr schnell rausgestellt, dass eben die Gastro, das, was wir machen, nicht doll und mehr zu einer Gefahr beiträgt als andere Zweige. Es wurde aber die Gastro geschlossen, um generell Mobilität einzuschränken. Das ist auch okay, finden wir besser, als wenn man die Schulen geschlossen hätte beispielsweise. Aber es ist in unserer Argumentation eine Art Sonderopfer, weil wir können nichts dafür. Wir haben nicht den Anlass dafür gesetzt, wir haben es nicht in Schuld. Und uns wurde das Geschäft komplett von heute auf morgen verboten. Und dafür gibt es ein Institut, eine Idee eines Sonderopfers. Und das hätten wir gern, zumal gerade in den ersten Hilfen, im ersten Lockdown, sehr viele durch irgendwelche Netze fielen. Du konntest manche Hilfen nur beantragen, wenn du kein Erspartes hattest. Wenn du also vor der Krise alles ausgegeben hättest für irgendwas, konntest sie beantragen. Wenn du was gespart hast, um umzubauen oder Ähnliches, konntest du nichts beantragen. Und solche quasi Ungerechtigkeiten, die weder was mit Corona noch mit deinem Wirtschaften noch irgendwas zu tun haben, sind Ungerechtigkeiten. Und das ist der Grund, weshalb wir mit möglichst vielen anderen Gastronomen diese Sammelklage angestrengt haben, um eben auch zu zeigen, stopp, bitte passt mal ein bisschen auf. Das wollen wir so nicht mit uns machen lassen. Gleichzeitig aber eben mit Kochen für Helden und diesen ganzen anderen Aktionen auch gezeigt haben, hey, es geht uns wahrlich hier nicht ums Schmarotzen. Das war die Idee. Die läuft, wie gesagt, für den ersten Lockdown. Im zweiten Lockdown gab es dann ja die November- und Dezemberhilfen, die dann zwar leider sehr spät irgendwann erst ausgezahlt wurden, die dann aber in ihrer Ausgestaltung deutlich näher oder komplett an diese Idee rankamen, die wir eben auch gern für den ersten Lockdown gehabt hätten. Hm.
Du hast ja auch Familie.
Korrekt.
Wie geht's dir persönlich so in diesem letzten Jahr? Wie schafft man da noch so ein positives Grundgefühl, dass man gemeinsam auch als Familie durch diese Zeit kommt?
Das ging glücklicherweise sehr gut, weil ich eben trotz dieser Aktionen in Summe mehr Zeit für die Familie hatte als zu den Zeiten, wo alle Läden operativ komplett geöffnet haben oder hatten. Und meine Familie, sprich meine Kinder, auch mehr Zeit zu Hause verbracht haben als sonst, weil ja eben die Schulen dann doch eine Zeit lang geschlossen waren und im Wechselunterricht waren. Wir haben das Glück, dass wir in einer ganz tollen Nachbarschaft wohnen, dass wir einen kleinen Garten haben in so einer Sackgasse. Das heißt, wir haben einen Hund. Das heißt, die Kinder waren die ganze Zeit draußen, die waren mit den Nachbarskindern draußen. Natürlich immer nur dann, wenn es coronamäßig erlaubt war gerade. Aber nein, unter uns, und das war mir auch ganz wichtig, relativ wenig von Corona mitgekriegt. So, weil jetzt in Kindern nur so wandelnde Gefahrenherde zu sehen, die selber statistisch wenig Gefahr laufen damit, aber sie könnten uns Alte ja anstecken, finde ich eine miese Botschaft, die teilweise rübergekommen ist, muss ich ganz klar sagen. Und insofern habe ich da schon versucht oder haben wir versucht, unsere Kinder da möglichst angstfrei und psychosenfrei durch diese Zeit zu bekommen. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt.
Wie alt sind die?
7 und 12.
Das ist auch schulisch ein interessantes Alter.
Absolut.
Hast du wieder was dazu gelernt? Ja, oder hast du dich an gewisse Dinge erinnern müssen?
Ja, bei der 12-Jährigen so manche Matheaufgaben. Das war schon ganz lustig. Aber manchmal, manche Aufgaben, da habe ich einfach die Fragestellung nicht ganz verstanden. Und dann fange ich schon an, so ein bisschen an mir zu zweifeln. Aber ich glaube, das war auch manchmal ein bisschen komisch formuliert. Nein, das hat Spaß gemacht. Also dieses Homeschooling, das hat wirklich mehr Spaß gemacht, als dass es Belastung war. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es auch, das ist eine Glückssituation bei uns, dass das so gut geklappt hat, dass es mal die Nachbarin machen konnte, mal haben wir es gemacht, also so, dass man sich da auch ein bisschen austauschen konnte, auch unterschiedlicher Input, unterschiedliche Unterrichtsstile sozusagen eine Rolle spielten. Und da ist mir aber ganz klar, und das ist dann auch, da ist mir ganz klar, dass das sehr privilegiert und glücklich ist, was wir da erfahren durften. Und dass das was ganz anderes ist für eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern in einer Wohnung ohne Balkon im 8. Stock irgendwo. Und um die tut es mir leid und für die tut es mir leid, dass wir da toll durchgekommen sind. Also das, ja, ist schön. Das freut mich, aber das macht manches nicht besser, was da so teilweise gemacht und entschieden wurde, würde ich sagen.
Du hast in einem Interview gesagt, im Podcast von den Kolleginnen von Brand 1, die Wirte sind mehr Hasardeure als Buchhalter. Auf welcher Seite würdest du dich denn da einsortieren?
Ja, also wenn man es wirklich auf diese beiden Lebensformen beschränkt, dann sind es definitiv eher Hasardeure, zumindest die Wirte, die ich kenne und wie auch wir, und damit ist die Frage dann ja auch nahezu beantwortet, wie auch wir uns oder ich uns einschätzen würde. Also ich glaube kaum, dass besondere, das Herz berührende Gastrokonzepte, also die armen Buchhalter, mir geht's, das geht es ja eher um
auch die
rationale, planende, vorausberechnende Charaktere versus welchen, die mal so ein bisschen was ausprobieren. So nicht wirklich nichts gegen Buchhalter, aber ich glaube, viele Dinge in der Gastro, die ja von Emotionen lebt und vom Gesamtambiente, vom sehr viel Gefühl, dass man da ganz gut beraten ist, auch mal den Bauch entscheiden zu lassen oder eben auch nicht immer alles vorhersehen und planen zu wollen. Insofern eher Hasardeur als Buchhalter.
Deshalb auch jetzt gleich das neue Restaurant in dieser Zeit?
Ja, das ist halt auch, ja. Ja, also wir haben es natürlich schon vor Corona geplant. Das ist am Frankfurter Flughafen. Das
direkt neben dem Hausmanns.
Direkt neben dem Hausmanns, genau. Das geht auch nicht einfach so da, sondern das ist natürlich ein super komplexes Verfahren, was man dadurch läuft und sehr, sehr vieles, was man da machen muss und sollte und planen muss. Und insofern war das auch schon vor Corona geplant. Und da war für uns klar, wir machen damit auf jeden Fall weiter. Es ist ein wunderschönes Konzept. Es hat uns total Spaß gemacht, macht uns total Spaß, das zu planen. Hm. Es ist italienisch. Mein lieber Partner Tim sagt von sich, er sei der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Und wenn er das sagt, dann wird das stimmen. Insofern hat es Spaß gemacht, macht Spaß, das wachsen zu sehen und zu eröffnen. Wir glauben, dass der Flugverkehr weitergehen wird. Wahrscheinlich nicht auf dem Niveau von 2019. Das finden wir aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Man muss einfach alles so ein klein bisschen runterrechnen und runterbrechen. Dann kommen wir da auch am Flughafen zurecht. Wir haben viele Geschäftsreisende. Das wird sicherlich auch weniger. Das haben wir auch selber gemerkt durch Zoom-Konferenzen und Ähnliches, was auch grundsätzlich gut ist. Man muss ja auch nur nicht für jeden Quatschtermin oder für jeden Termin von 2 Stunden irgendwie 5 Stunden durch die Gegend fliegen. Also insofern glauben wir, dass wir auch mit geringeren Umsätzen da klarkommen und dass aber noch ausreichend Umsätze wieder entstehen werden, sagen wir es mal so.
Es ist immer ein Abwägen, ne? Denn du sagst gerade eben nichts gegen Buchhalter. Der Buchhalter ist ja am Ende des Tages doch wichtig, um zu überprüfen, ob die Leidenschaft und die Vision der Realität standhalten. Ne? Du hast ja auch einmal die Erfahrung gemacht, ein toller Laden, in Düsseldorf war das, das Konzept
schön,
stimmte, traumhafter Ort und es hat aber nicht funktioniert, obwohl alle Rahmenbedingungen stimmten, ne?
Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich überlege gerade, ob da ein Buchhalter geholfen hätte, weil der Buchhalter, um eben in diesen Stereotypen zu bleiben, der Buchhalter kann einem natürlich schnell sagen und nüchtern sagen, dass es nicht läuft und dass es schief läuft, wenn man vielleicht selber oder wo der durchschnittliche Bauchmensch sich vielleicht noch längere Zeit das irgendwie schönredet und Gründe dafür findet, weshalb das jetzt nun mal gerade so ist oder nicht so ist. Am Ende das war sehr mannigfaltig. Das hätten nicht ein Buchhalter retten können, aber auch nicht ein reiner Bauchmensch. Da hätte ein bisschen mehr passieren müssen. Und ja, das haben wir einfach damals nicht auf die Kette bekommen. So muss man ganz klar sagen. Aber das lag nicht nur am Buchhalten, sondern das lag an vielen verschiedenen Dingen.
Nun bist du ja auch als Consultant unterwegs mit deinem Unternehmen Tellerrand Consulting. Ich glaube, da ist der Buchhalter auch ein bisschen mit drin in diesem Konzept,
Fall.
Oder?
Auf jeden Fall. Ich will auch überhaupt nicht so tun, als wenn, ganz im Gegenteil, als wenn Zahlen jetzt nicht wichtig wären und der Blick auf die Zahlen, gerade weil sie einen großen Vorteil haben, dass sie einem eben nüchtern und schonungslos Entwicklungen zeigen. Aber andersrum ist es eben auch nicht so, dass nur weil ich mir schöne Zahlen ausdenke oder irgendwo gelesen habe, dass sie so und so sein müssten, heißt das noch lange nicht, dass das funktioniert. Weil eben die Gastronomie, wie wir sie betreiben, also sagen wir mal Individualgastronomie, einfach so vielschichtig ist und so viele verschiedene ja, Schichten hat, die Einfluss nehmen. Wie gesagt, von Nachbarschaft über Gäste, über Stammgäste, über Essen, über Lieferanten, Einbindung, über Mitarbeiter natürlich als wichtigster Punkt. Produkte, Location, spezielle Feiern. Das ist einfach so viel, da kann dann auch viel schiefgehen oder eben sich in Richtungen entwickeln, die man gar nicht so richtig vorher hätte genau planen oder kalkulieren können. Aber man sollte es auf jeden Fall machen und versuchen. Da bin ich klarer Verfechter von.
Wenn mich jetzt bezogen auf Hamburg, wenn wir uns halt in Hamburg die Läden anschauen, an welchem Laden hängst du denn am meisten?
Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Die kann ich auch gar nicht so einfach beantworten. Die Bullerei ist das Mutterschiff. So. Das ist der erste große Laden gewesen von Tim und mir, wo wir wirklich Blut, Schweiß, Tränen jahrelang mitunter auch noch immer mal wieder reingesteckt haben und auch wirklich gebraucht haben. Insofern, und ist ja auch ein gewaltiger Laden, ein großer Laden, eben auch mit ganz vielen spannenden Aspekten und Dingen und Sachen, die wir da machen und umsetzen können.
Auch frisch renoviert eigentlich.
Frisch renoviert, mit einem riesigen Team.
Tim hat gesagt, wenn er untergeht, dann mit der Bullerei.
Ja, so, wahrscheinlich schon. So, und im Überquell hängt natürlich auch sehr viel Herz, auch ein großartiges Team. Mit Axel, mit Tina machen wir das hier. Wir haben einen tollen Braumeister, mit Tobi. Wir machen viele Kooperationen ins Viertel, Pauli, Handballer. Natürlich Biere, jedes Jahr zig verschiedene Biere zu brauen. Oder ich braue sie ja nicht selber, ich darf sie aber trinken, sehr, sehr schnell und sehr früh nach der Fertigstellung. Ist natürlich auch ein Riesenspaß und bedeutet mir auch sehr viel. Also deshalb, ich kann es wirklich nicht, da kann ich mich nicht entscheiden.
Okay, und wenn du jetzt für einen Tag, oder nicht, wenn du in Hamburg was eröffnen könntest, ohne irgendwelche Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, sondern du hättest freie Bahn, was für ein Restaurant würdest du eröffnen und wo?
Was für ein Laden und wo? Ich habe ja mit der Gastro angefangen mit dem Beach Club und 2003, das ist ja auch schon sehr, sehr lange her. Und das Wasser wird mich sehr reizen. Also da sind wir hier im Überquell ja wahrlich nicht weit von entfernt. Also die Elbe, der Blick auf die Elbe, jetzt nicht als reiner Beachclub. Da in den Restaurants auch so viel drinsteckt schon an Dingen, die ich gern und auch Tim oder Axel auch gern verwirklichen, habe ich im Moment nicht den großen Wunsch, boah, das würde ich jetzt unbedingt noch gern machen. Der Fernsehturm hätte uns sehr gereizt.
Dafür habt ihr euch auch beworben.
Dafür haben wir uns beworben. Das war ein sehr langes, komplexes und kompliziertes Verfahren. Das hat am Ende nicht geklappt, weil unser Hauptpartner, der sehr viel Geld da reingesteckt hätte und zur Verfügung gestellt hätte, abgesprungen ist. Hm. Das hat leider nicht geklappt. Das wäre ganz toll geworden, bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, was mich am meisten jetzt reizen würde, wäre außerhalb der Stadt im Grünen einen entspannten, coolen, lässigen Campingplatz. Ohne weißes Plastik, ohne Dauercamper, viele Lichterketten, Lagerfeuer. Das so unkompliziert. Also ich meine, gefühlt hat fast jeder irgendwie einen Bulli oder einen kleinen Camper-Van oder irgendwie sowas. Jedem zieht es irgendwie raus. Und das Angebot kommt da nur langsam hinterher, sagen wir es mal so. Und das, was früher so Campingplatz war, war dann ja doch eher ja, so, wie man es kennt. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Platz. Also da gibt es ja auch langsam wachsend immer mehr. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Platz für ein bisschen mehr Hippiness und Coolness in dem Bereich. Das würde mich total reizen.
Als du sagtest Dauercamper, hatte ich auch gleich ein Bild vor Augen.
Ja, ja. Wobei, also wir campen selber gern und häufig. Und auch der Dauercamper, den es ja genauso wenig gibt wie den Buchhalter, aber auch der Dauercamper kann sehr, sehr nett sein. Und es eint ja alle, dass sie Spaß haben, mit mal auch ein bisschen weniger auszukommen, die ganze Zeit an der frischen Luft zu sein, tendenziell mal mit dem Tag zu leben, also ein bisschen früher ins Bett und dafür auch ein bisschen früher aufstehen. Dann eine gewisse Ruhe, wenig Autoverkehr, die Kinder können rumspielen. Also das ist schon sehr erholsam. Und wie gesagt, wenn man das jetzt noch verbinden kann mit eben nicht so ganz klassisch kleinen Hecken und wie wir uns das so im Negativen vorstellen, sondern einfach alles so ein bisschen wilder, hippiemäßiger, aber trotzdem in Teilen organisierter, da... Das wäre cool.
Ich nehme dem, du sagst da gerade eben, du kämpfst selber. Mhm. Kleiner Geheimtipp, wenn jemand jetzt für ein Wochenende rund um Hamburg einen schönen Ort sucht, magst du den verraten oder wählst du den lieber für dich?
Also es gibt ganz tolle Plätze, da habe ich leider den Namen vergessen, in der Mecklenburgischen Seenplatte. Es gibt auch einen Campingführer, der hieß mal Cool Camping, der heißt jetzt anders. Da werden tatsächlich toll Plätze gelistet und dargestellt, die so ein bisschen untypisch sind von Campingplätzen. Und natürlich hier Elbe Camp ist natürlich immer ein Bringer, quasi am Strand campen und ist ja auch schön unkompliziert. Also das ist ja quasi noch in Hamburg und man fühlt sich sehr weit draußen schon.
Wie viele Auszeiten brauchst du, um fit zu bleiben? Kannst du dir genug gönnen in letzter Zeit?
Ja, also es ist wirklich deutlich besser geworden. Ich kann mir Auszeiten gönnen, manchmal auch nur kleine Auszeiten. Gut, durch Corona oder durch diese Corona-Zeit war es so, was ich auch schon meinte, dass ich durchaus häufiger auch mal zu Hause war zu normalen Zeiten um 6 Uhr oder so, dann mit Abendessen und allem. Also das gibt mir dann auf jeden Fall schon mehr Kraft und ich versuche in den Schulferien möglichst viel da zu sein, weil der Alltagsjob es schon oft mit sich bringt und das ist auch okay so, auch dass ich mal nicht jeden Abend klassisch 9-to-5 irgendwie arbeite und jeden Abend zu Hause bin, das mache ich dann aber über die Wochenenden und eben über die Schulferien, das ist so der Plan auf jeden Fall, dem ich immer näher komme, der Umsetzung.
Ich bin jemand, der schwer abschalten kann und immer, ich versuche mir jetzt beizubringen, in dem Moment, wo ich einen Moment der Zufriedenheit habe, also dieser Vollkommenzufriedenheit, das kennst du vielleicht auch, Dann sage ich mir das und merke mir, ich habe jetzt einen Moment der Vollkommenzufriedenheit. Erinnerst du dich an einen Moment der vollkommenen Zufriedenheit in der letzten Zeit, ganz aktiv? Und wie sah der aus?
Ich habe letztens eine sehr schöne Radtour gemacht. Da sind wir durch die vier Landen gefahren, da gibt es einen stillgelegte Bahngleise. Also das sind asphaltierte Wege ohne Autos, die einmal ganz durch die vier Landen führen, einmal kreuz und einmal quer, der Marschbahndamm. Also da lang zu radeln an einem Wochentag bei gutem Wetter mit einem Freund, das war auf jeden Fall ein Moment der Zufriedenheit. Genauso aber wie mit den Kindern zusammen an der Elbe so ein bisschen am Wasser zu spielen und an so einem Kletterbaum. Sind halt so die Flow-Momente, wo man gerade mal eben nicht drüber nachdenkt, was man alles so machen müsste, sondern einfach nur in dem Moment da ist und es genießt. Aber ein guter Tipp, sich das dann noch einmal klar vor Augen zu führen und nochmal klar zu machen, dass das gerade so ein Moment war. Das dürft ihr fester im Gedächtnis verankern wahrscheinlich.
Was plant ihr hier noch für die nächsten Monate? Ich weiß, ihr habt eine Hamburg Beer Week.
Genau.
Vom 25. bis zum 29. August, da wird das Überquell natürlich auch aktiv mit dabei sein.
Genau, da sind wir ganz tief mit drin. Also das macht Axel ganz, ganz intensiv vor allem. Da freue ich mich total drauf, dass wir es schaffen, eben auch mit vielen anderen, Hamburg noch so ein bisschen noch mehr auf die Bierkarte zu bringen und hier eben gemeinsam mit vielen anderen Brauereien und Braugasthäusern gemeinsame Aktionen zu planen. Passt ja auch noch ganz gut in dieses leichte Pandemie-Ding, dass es nicht eine Riesenveranstaltung mit tausenden Leuten ist, sondern dass es eben auch eher zellenartig, netzwerkartig strukturiert ist.
Und dezentral, wie das so schön heißt.
Dezentral, ne? Genau.
Pandemiegerecht und dezentral.
Ja, schön, ja. Nein, und ja, was haben wir hier vor? Wir wollen den Sommer genießen, wir wollen vielen Menschen unser leckeres Bier verkaufen, wir wollen schauen, was geht, auch an kleinen Aktionen, je nach Erlaubnislage. Schauen wir mal. Auf jeden Fall freuen wir uns auf den Sommer, auf die Terrasse. Wir freuen uns hier auf viel Miteinander im maximal möglichen erlaubten Modus. Wir haben noch neue Bier-Releases, kommen wieder weitere noch frische Sommerbiere dazu. Wir wollen auf ein paar Bier-Festivals fahren, soweit möglich und erlaubt. Wie gesagt, immer dieser Zusatz.
Das machst du auch immer noch mit persönlich, ne?
Gerne mit persönlich. Axel macht es. Ich mache es, wenn ich schaffe oder komme da mit. Wir haben ja eine Kooperation mit Walden, mit der Zeitschrift. Die machen auch ein Camp, wo wir auch so ein bisschen über Bier reden können, dürfen und mitfahren können. Also es gibt noch eine Menge Sachen und wir haben ja auch schon Mitte Juni.
Und für die anderen neben Bullerei, in Frankfurt werdet ihr auf jeden Fall den neuen Laden weiter anschieben.
Genau, in Frankfurt ist jetzt ganz spannend, wie es losgeht mit dem neuen Laden. Natürlich ist da bei weitem eben nicht so viel los wie sonst am Flughafen. Deshalb müssen wir so ein bisschen schauen, welchen Laden wir aufmachen und wie wir aufmachen und zu welchen Zeiten. Aber das geht jetzt los mit dem Laden.
Ein langes Soft-Opening.
Ein langes Soft-Opening, ja. Wie gesagt, es ist auch nicht ganz klar, es ist sehr viel Lufthansa in dem Terminal. Lufthansa steigt ja jetzt auch sehr wieder in den Tourismusbereich ein. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir fangen auf jeden Fall da erstmal an. Und mit der Bullerei freuen wir uns überhaupt, dass jetzt die Bullerei hat ja nach einem sehr langen Umbau, hatte sie ja vor dem zweiten Lockdown gerade mal 26 Tage geöffnet und dann schon wieder monatelang zu. Deshalb ist es quasi wieder wie ein, oder nicht wieder, es ist quasi ein kompletter Neustart. Wir haben im Rahmen des Umbaus ja sehr viel auch wirklich umgebaut, die Küche anders strukturiert, beide Küchen vom Restaurant und vom Deli. Wir haben die Tresen anders gebaut, also es sind eben auch ganz viele neue Handgriffe, neue Arbeitsabläufe, die zu lernen sind und die sich überhaupt erstmal eingrooven müssen. Und da war gerade mal knapp ein Monat Zeit und dann wieder monatelang Pause. Also da, wir haben eine tolle, also das ist alles Geschmackssache, aber wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit unserer Terrasse vom Deli, die wir, glaube ich, deutlich gemütlicher gemacht haben jetzt noch. Und auch regensicher ist natürlich auch ein wichtiger Faktor jetzt in der pandemiegerechten Zeit. Da freuen wir uns auch auf den Sommer und schauen, ab wann wir da werden natürlich gerne, wie jedes Mal, mit einem netten Opening gestartet, mit Konzerten, mit dem ganzen Tag Alarm auf dem Gelände und für Kinder, für Erwachsene. Das geht alles so nicht. Und ich glaube, sobald das geht, werden wir das machen und nachholen. Da freuen wir uns drauf.
Da freuen wir uns auch drauf. Erstmal auf diesen Sommer und dann auf das, was sowieso was kommt. Ich danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank auch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören auch.
Patrick Rüther, ein wohlüberlegter Hasardeur, Gastroprofi und kreativer Netzwerker. Ein echter Hamburger eben. Das war der Podcast vom Hamburger. Euch hat's gefallen? Dann abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn euren Freunden und bewertet ihn gerne auf den gängigen Kanälen. Darüber freuen wir uns sehr. Wie immer findet ihr alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast auch unter www.derhamburger.info. Dort findet ihr übrigens auch die Podcasts von meinem Kollegen Boris Rogosch, dem Oberfood-Talker. Er stellt euch noch viele weitere spannende Gastropersönlichkeiten dieser Stadt vor. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Patrick Rüther, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet, und an das gesamte der Hamburger-Team für immer neue Ideen und Stories. Hashtag Print lebt. Das sind, am Rande gesagt, auch alles echte Leidenschaftstäterinnen und Täter. Ich sage für heute Tschüss und wir hören uns.